Dennoch haben wir stets den Verlauf unserer Grenzen verteidigt, unterbrach Jaskin, der Smaragdgrüne, und bezog sich dabei auf die Ausrichtung des tullianischen Territoriums entsprechend der galaktischen Rotation. 17 Kastenversammlungen haben sich bereits mit der Abwehr der ungebetenen Übergriffe durch die Klingonen beschäftigt. Seine Präsenz verfinsterte sich vor Scham. Aber als die Föderation ihre Sternenbasis baute, gab es keinen Plan. Warum waren wir nicht zur Vergeltung bereit, als die Föderation kam? Volltönende Glocken kündigten den Beitrag von Felstrin, dem Grauen, an.
Es ist zwecklos, von Verteidigung zu reden, solange wir uns nicht dazu entscheiden können, Kolonien zu gründen. Wir können den Jedi-Sektor nicht vor dem Einfall Fremder schützen, solange wir ihn nicht besetzen.
Die Gesetze der Ersten Vereinigung verbieten es, hielt ihm Askin die Violette mit unverhohlenem Ärger entgegen. Sofort ertönte eine Vielzahl anderer Meinungen und machte eine Fortsetzung der ohnehin schon hitzigen Überlegungen unmöglich. Das Klingonische Imperium existierte noch gar nicht, als die Erste Vereinigung diese Gesetze ratifizierte, erwiderte Radkin, der Farblose. Die Gesetze betreffen eine Galaxie, die einst war. Wir müssen in der herrschen, die jetzt ist. Eskreens Präsenz, die Rubinrote, pulsierte in zustimmenden Schattierungen. Ich pflichte Radkin bei, denn wird nicht die Föderation die Klingonen verärgern, indem sie deren Expansion behindert? Unsere Feinde könnten sich vielleicht gegenseitig neutralisieren und bei ihrem Verschwinden den Jedi-Sektor wieder einmal steril verlassen. Geduld kann. Blendend und ohrenbetäubend zugleich zerriss ein qualvoller Gedankenimpuls die Beratung der politischen Kaste. Die Schattierungen verblassten, einige Präsenzen verschwanden völlig und die Verbindung fiel in sich zusammen. Instinktiv versuchten die Teilnehmer der Konklave, dem Zentrum gedanklicher Kommunikation zu entfliehen und sich in die ruhigeren Gebiete des tullianischen Netzes zurückzuziehen. Aber auch dort fanden sie keinen Frieden. Eine durchdringende Welle psionischer Gewalt hielt die tullianische Rasse in ihrem erdrückenden Griff. Für einen kurzen Moment spürte jedes tullianische Bewusstsein die eisige Berührung der gedanklichen Sklaverei. Genauso plötzlich, wie es gekommen war, verschwand es wieder. Die Echos des Gedankenimpulses erschütterten das Netz wie die Nachbeben, die normalerweise den Erdbeben im vulkanischen Untergrund neben den drei tullianischen Hauptkontinenten folgten. Normalerweise schirmte die herrschende Kaste beunruhigendes Wissen von den tieferen Ebenen des Gesamtnetzes ab, um waghalsigen Taten einzelner Individuen vorzubeugen, die dem Rest der Vereinigung schaden konnten. Eine solche Diskretion war soeben aber unmöglich geworden. Das Netz vibrierte, zunächst vor Schreck, dann mehr und mehr in glühendem Zorn. Eine uralte und furchtbare Gewalt hatte die Tullianer unterworfen, indem sie das innerste Fundament der tullianischen Gemeinschaft angegriffen hatte. Die Tullianer kannten nicht den Namen dieser Kraft, ihren Zweck oder warum sie angegriffen hatte. Sie wussten nur zwei Dinge über sie, wo sie war und dass sie um jeden Preis zerstört werden musste. Kommodore Diego Reyes verließ sein Büro und schritt über die oberste Etage des Operationszentrums von Sternenbasis 47. Selbst in seinen weniger hektischen Momenten war das Nervenzentrum der riesigen Basis voller Leben. Zahlreiche Funksprüche gingen ein und aus, Personen hasteten umher. Yeomen brachten Berichte und nahmen Arbeitsaufträge entgegen, Abteilungsleiter gingen zu einem Meeting oder kamen aus einem, um gleich zum nächsten zu eilen. An diesem Morgen musste sich das Servicepersonal zudem vorsehen, den zielstrebigen Schritten von Diego Reyes auszuweichen. Die Techniker wandten ihren Blick von den großen Bildschirmen ab, die das obere Drittel der sie umgebenden Wand einnahmen, und drehten die Köpfe, um dem eiligen Schemen des hageren Flag-Offiziers nachzusehen. Knapp über dem darunterliegenden Chaos war das Deck des Chefs vom Dienst gelegen, das sich in der Mitte der kreisförmig angeordneten Ops befand und lediglich von einem einfachen Metallgeländer umgeben war. Die Besonderheit dieser Plattform war ein achteckiger Konferenztisch, in den wiederum 8 Monitore eingelassen waren, von denen jeder seine eigene Kontrolleinheit besaß. Der Mitarbeiterstab nannte diesen Tisch die Narbe, weil von diesen Arbeitsplätzen aus die enorme Masse an täglichen Stationsangelegenheiten verwaltet wurde. Um 08:23 saßen bereits alle Abteilungsleiter der Station im morgendlichen Meeting.
Lediglich der Leiter der Krankenstation fehlte. Er war bekannt dafür, dass er solche Treffen mied. Commander John Cooper, der Verwaltungsoffizier der Station, leitete die Besprechung mit der für ihn bekannten Gelassenheit. Lieutenant Judy Dunbar, leitende Kommunikationsoffizierin, hörte mit geschlossenen Augen zu und spielte an einer Locke ihres hellbraunen Haares, während sie jede Minute des Meetings ihrem eidetischen Gedächtnis hinzufügte. Niemand schenkte Rays Beachtung, als er leise die Stufen zur Narbe emporstieg.
»Ray!
Ray!«
sagte Cooper zum Flottenverbindungsoffizier Lieutenant Commander Raymond Caniella.
»Ich habe gehört, dass es zu einer 6-stündigen Verspätung bei der Docking-Freigabe für die Chisen Itza kommt.«
»Es ist deren eigener Fehler«,
erwiderte Caniella, ein kräftiger Mann mit einem starken, näselnden New Jersey-Akzent.
»Sie verließen Kay 2 Tage früher als geplant, haben aber nie ihren Flugplan aktualisiert. Sie können von Glück reden, dass sie überhaupt einen Platz für sie gefunden haben.«
Cooper nickte bedächtig.
»Na schön.«
Race erreichte den Treppenabsatz. Dieses Geräusch veranlasste alle Anwesenden, ihre Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, denn obwohl er sich stets bemühte, fiel es ihm schwer, seinen lauten, schweren Schritt zu dämpfen. Der Kommodore war ein großer Mann mit breiten Schultern. Seine Ex-Frau hatte häufig amüsiert behauptet, seine Aura würde ihm immer einen Schritt voraus sein, auch bei verschlossenen Türen. »Geschieht mir ganz recht, wenn ich unbedingt einen Telepathen heiraten muss«, schoss es ihm durch den Kopf. Mit einem knappen, wenn auch nicht unfreundlichen Nicken grüßte er die Anwesenden. »Guten Morgen zusammen«, ein Durcheinander von »Guten Morgen, Sir«, »Guten Morgen«, »Guten Morgen, Sir«, war die Antwort. »Mr. Cooper«, fuhr er fort, »stört es Sie, wenn ich mich für eine Nanosekunde einmische?«
»Überhaupt nicht, Sir.«
»Vielen Dank.« Ray sah Vanguards Chefingenieur Lieutenant Isaiah Faber an.
»Mr. Faber, was steht momentan ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste?«
Der muskulöse Mann, bester Gewichtheber in der Sternenflotte, dachte einen Moment nach.
»Hauptsächlich Systeme in den Raum, Doc, Sir. Wir arbeiten immer noch an den Feineinstellungen.«
»Ich frage deshalb, weil ich glaube, dass es in einer eher klaustrophobischen Umgebung wie der unsrigen auch die kleinen Dinge sind, die unsere Lebensqualität erhöhen oder sinken lassen. Stimmen Sie mir dazu?«
Ein verschmitztes Grinsen bahnte sich seinen Weg von einem Offizier zum nächsten um die Narbe herum. Es begann und endete bei Lieutenant Faber. Er sah Race an und fragte,
»Ist Ihr Speiseschacht schon wieder defekt, Sir?«
»Erstaunlich, Faber. Sie entwickeln parapsychologische Fähigkeiten. Arbeit erweitert anscheinend doch das Bewusstsein.«
»Ich werde Ihren Speiseschacht um 1300 repariert haben.«
»Großartig«, erwiderte Race und klopfte Faber kurz auf die Schulter. »Der liebe Gott steckt in Details, Mr. Faber.«
»Jawohl, Sir.«
Race richtete den Blick seiner dunkelgrauen Augen auf Cooper. »Wann wird die Bombay andocken?«
»In 29 Stunden.«
»Benachrichtigen Sie mich, sobald sie im Raumdock ist.«
»Aye, aye, Sir.«
»Machen Sie weiter und grüßen Sie Jen und Ihren Sohn.«
»Das werde ich machen. Danke, Sir.«
Race nickte dem Rest der Gruppe kurz zu, drehte sich um und ging die Treppe wieder herunter. Er sah sich auf der Ops um, die mit Computern, Kommunikationseinheiten und anderem Kram ausgestattet war, der Myriaden von technischen Wundern fertigbrachte, mit der bemerkenswerten Ausnahme eine Tasse Kaffee zu produzieren. Im Vergleich mit vielen anderen Härtefällen ist das wahrscheinlich eher nebensächlich, gab er sich selbst gegenüber zu. Aber wenn 40 Dienstjahre der Rang als Flak-Offizier und als Sektorkommandant nicht einmal eine Tasse Kaffee wert sind, was zum Teufel ist dann ihr Sinn? Er ging in sein spartanisch ausgestattetes Büro und setzte sich an seinen Schreibtisch. Die morgendlichen Berichte und vorbereiteten Aufträge warteten auf ihn, vom Yeoman der Alpha-Schicht Toby Greenfield feinsäuberlich aufgestapelt. Obwohl er nach ihrer ersten Begegnung davon ausgegangen war, dass ihm ihr fortwährendes sonniges Gemüt gewaltig auf die Nerven gehen würde, hatte sich das Gegenteil als wahr herausgestellt. Tatsächlich musste er zugeben, dass je länger er mit ihr zusammenarbeitete, er ihre Lebensfreude mehr und mehr schätzte. Das Surren des Intercoms riss ihn aus seinen Gedanken. Greenfields Identifikationscode erschien und er öffnete den Kanal mit einem Daumendruck.
»Worum geht es?«
»Captain Desai möchte Sie sehen, Sir.«
»Einen Moment noch, dann die Tür zu seinem Büro glitt auf und Captain Rana Desai trat ein. Die kleine Frau indischer Abstammung war in ihren späten 30ern und wie viele ihrer Altersgenossen trug sie ihr Haar zu einem modischen, aber einfachen Pagenkopf geschnitten. Unter dem Arm trug sie eine versiegelte Aktenmappe. Vor der Tür stand Yeoman Greenfield und sah dem Captain verwirrt nach. Sie signalisierte Race eine stumme Entschuldigung und trat dann beiseite, damit sich die Tür schließen konnte. Race wandte seine Aufmerksamkeit die Sai zu und begrüßte sie mit trockenem Sarkasmus. »Nein, ich bin nicht beschäftigt. Bitte treten Sie ein.« Die Sai nahm die Mappe und übergab sie Race. Ihr schwacher Londoner Akzent klang eisig. »Im Namen des Judge Advocate General der Sternenflotte wird Ihr Versuch, das Vorrecht der Befehlsgewalt über die Einrichtung auf Kessig IV auszuüben, als unpassend bewertet und Ihr Antrag abgelehnt.«
»Nun mal langsam«, erwiderte Race aufgebracht. »Wir haben unseren Anspruch auf Kessig IV streng nach den Regeln erhoben.«
»Dann sollten Sie vielleicht diese Regeln noch einmal studieren, Kommodore«, sagte die Sai. »Sie können den Einwohnern nicht einfach ihre Kolonie wegnehmen, nur weil sie ihre Dilithiummine haben wollen.«
»Zunächst einmal«, erwiderte Race, erhob sich dabei aus seinem Stuhl und blickte auf die kleinere Frau hinab. »Wir stehlen niemandem etwas. Wir kaufen es. Zum Zweiten, wir möchten diese Dilithiummine nicht. Wir brauchen diese Dilithiummine. Hier geht es um eine militärische Notwendigkeit.« Sie zeigte ein aufgesetztes Lächeln, das fast höhnisch wirkte.